SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute als Studiogast Sophie Pacini, die junge Pianistin. Und am Mikrofon ist außerdem Sabine Fallenstein. Zuerst mal Ihnen ein herzliches Willkommen, Frau Pacini.
Hallo, freue mich.
Frau Pacini, es ist Sonntagnachmittag, Zeit, um über Sie und über Ihre Musikliste zu sprechen in dieser Sendung. Auch wenn Ihr Leben bisher ja nur sehr jung und deshalb noch nicht ganz so umfänglich ist, wie vielleicht jemand, der mit 80 hier sitzen würde. Aber ich glaube, Sie haben schon so viel erlebt auf Ihren vielen internationalen Reisen mittlerweile, Konzertreisen, dass wir sehr gespannt sind, von Ihnen zu hören. Und wir haben ein Musikprogramm, das wirklich alle Stile, auch alle Epochen umfasst. Sie sind jemand, der sehr breit aufgestellt ist musikalisch. Ist das für Sie auch wichtig, dass Sie über den Klaviertellerrand hinausschauen?
Sehr, sehr wichtig, ja. Also gerade nachdem ja meine Eltern beide keine Musiker sind, bin ich auch in einer nicht musikvorbelasteten Familie aufgewachsen und betone auch immer, dass es nicht unbedingt Nerd sein muss, wenn es um Musiker geht. Und ich glaube, das habe ich heute auch ganz gut zusammengestellt in der Liste.
Und wir werden auf jede einzelne Musik zu sprechen kommen. Wir schauen schon auf die erste, Toccata für Klavier C-Dur von Robert Schumann. Das ist ein Ausschnitt aus Ihrem aktuellen Album. Mhm. Wie kam es zu diesem Album und beziehungsweise warum haben Sie sich dieses Programm, wo Sie Robert Schumann, Clara Schumann, Fanny Hensel und Felix Mendelssohn ausgesucht haben, zusammengestellt?
Die Ursprungsidee war eben das Thema Wahlverwandtschaften und überhaupt auch Verwandtschaften. Wahlverwandtschaften, klar, Robert Schumann und Clara Schumann und echte Verwandtschaft dann bei Felix Mendelssohn und Fanny Hensel. Jetzt ist es so, dass gerade ja Robert Schumann zwar sehr intensiv Klavier gespielt hat und auch Pianist werden wollte, letztlich aber natürlich in seiner Frau die Vollkommenheit dann in der Person vorliegen hatte. Und er hat sie wiederum musisch beeinflusst, aber auch sie ihn maßgeblich. Das ist etwas, was ich oft finde, wird vernachlässigt. Man weiß, okay, Clara Schumann stand an der Seite ihres Ehemannes und hat ihm den Rücken freigehalten, aber das ist völlig unvollständig, denn sie hat ihn auch einfach musisch, aber auch seelisch komplettiert. Und ich bin der Auffassung, dass viele seiner Werke ohne sie so nicht entstanden wären. Und ähnlich eben bei Fanny Hensel und Felix Mendelssohn. Sie hat ihn angestachelt, etwas moderner zu komponieren, neue Wege zu gehen, aus seinem Korsett ein bisschen auszubrechen, obwohl sie ja von familiärer Seite her immer verhindert wurde, ihre Werke dann auch zu veröffentlichen. Und jetzt eben diese Toccata ist ein bisschen stellvertretend dafür, dass er ja ausreizen wollte, die Möglichkeiten des Klaviers Spiels in der technischen Seite. Man merkt aber, dass egal wie sehr er versucht, ein Werk mit technischen Herausforderungen zum Selbstwerk zu komponieren, er immer wieder in ein unglaublich musikantisches Fahrwasser gerät. Und gerade hier haben wir auch wirklich etwas jazzige Anmutungen, würde ich fast sagen. Gerade am Anfang so dieser Bass, der immer wieder in Synkopen daherkommt und das ganze Stück ein bisschen auflockert. Dann haben wir Bach-Anmutungen, Bach-Korrespondenzen auch, nämlich diese polyphonische Idee, die dieses Stück aufweist, dann tatsächlich einen toccatenhaften Mittelteil und zum Schluss wirklich eine echte Ekstase und es endet wie, als wäre nichts gewesen, so nach dem Motto, ich habe alles gesagt, alles getan, jetzt ist hier einfach wieder Ursprungsstimmung. Und deswegen dachte ich mir, es beginnt wie eine Ouvertüre und deswegen passt es ganz gut zum Anfang.
Thank you. Frau Pacini, wir haben jetzt schon über Ihr aktuelles Album gesprochen, aber am Beginn all dessen stand natürlich eine Ausbildung, eine Kindheit. Da stand, wie in einer Musikerkarriere üblich, ganz viel Arbeit, sehr viel Beschäftigung mit Musik, nicht nur am Klavier sicher, sondern auch eben in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Sie haben als nächste Musik etwas aufs Programm gesetzt, was wir jetzt als Anlass nehmen, um einfach mal zurückzublicken in Ihre Jugendjahre. Was haben Ihre Eltern gehört? Was haben Sie gehört damals? Wie kamen Sie überhaupt dazu, sich fürs Musikstudium zu entscheiden? All diese Dinge müssen ja irgendwie gewachsen sein.
Ich habe von frühester Kindheit an wahnsinnig gerne die Barockstars, wenn man das so sagen möchte, gehört, nämlich Vivaldi, Händel, natürlich auch Bach. Aber es hat mich von Anfang an immer Händel besonders fasziniert. Und das ist tatsächlich eine CD, die mein Vater gekauft hat. Erstens mal hat er mit geistlicher Musik oder generell auch Barockmusik sehr viel am Hut. Nicht, weil er aus der Musikbranche kommt, sondern weil er als Kind in einem Priesterseminar aufgewachsen ist, zu italienischen Kriegszeiten und dort ein bisschen Harmonium gelernt hat und für sich einfach ja diese Art Musik entdeckt hat, auch gregorianische Choräle und auch natürlich wahnsinnig gerne gesungen hat im Chor. Und da war Händel auch einer seiner großen Inspirationsquellen und das hat er auf mich übertragen und hat mir mal diese CD mit Christopher Hogwood in die Hand gedrückt. Dann haben wir das gemeinsam gehört und zwar meistens im Auto, weil auch meine Kindheit, gerade auch mit diesen Salzburg-Reisen, dann letztendlich sich sehr viel im Auto abgespielt hat. Aber auch davor, ich habe ja schon erwähnt, der italienische Vater, also habe ich auch eine italienische Seite. Und da sind wir gerade in meinen frühesten Jahren oft nach Italien gefahren. Und ja, so eine lange Autofahrt mit einem kleinen Geschrapp hinten im Auto möchte natürlich auch unterhalten werden. Und neben den Kinderliedern wurde natürlich auch ein bisschen förderndes Programm gespielt und so auch Händel. Und ich habe mich wirklich unmittelbar in diese Musik verliebt, weil es hat etwas so Zeitloses, etwas, was mich jedes Mal mit guter Laune ansteckt. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich diese Musik höre, alles ist möglich. Wirklich dieser Satz, lebe deinen Traum, gerade im Hinblick auf diese Musik, gerade für die Zeit damals, das ist so weit im Voraus gedacht, jenseits der Instrumentenmöglichkeiten auch. Das ist einfach eine solch geistige Voraussicht, dass das für mich immer als Beispiel gedient hat, mich weiterzuentwickeln und niemals einfach nur das zu sehen, was aktuell vorhanden ist, sondern auch immer weiterzudenken, vor meiner Zeit zu leben sozusagen. Also insofern, jetzt bin ich 26, aber ich fühle mich manchmal so, als wäre ich schon wesentlich älter, einfach weil ich mein Leben sehr dicht gefrachtet habe. Ja, das ist, ich würde nicht sagen überfrachtet, aber ich habe alles sehr emotional durchlebt und habe auch durch die Musik gelernt, emotional tiefer zu fühlen. Insofern ist dieser dritte Satz eben aus dem D-Dur Concerto Grosso ein Stück, wo ich einfach sagen kann, wenn Sie dieses erleben möchten, was ich mit Händel verbinde, dieses Stück kann Pate dafür stehen.
Sie sind ja in München aufgewachsen, also zumindest einen Großteil Ihrer Kindheit haben Sie in München verbracht. Sind denn Ihre Eltern, Vater ist Italiener, in München ansässig gewesen und ist die Mutter Münchnerin oder was hat die Mutter für eine Rolle gespielt in Ihrer Kindheit?
Meine Mutter ist gebürtige Leipzigerin und meine Eltern unterscheiden 22 Jahre, was man so nicht meinen mag, wenn man sie sieht. Nicht, weil meine Mutter so alt aussieht, sondern weil mein Papa irrsinnig jugendlich aussieht. Und so haben sie sich kennengelernt, weil er bei der Messe in Leipzig für Freunde gedolmetscht hat. Und sie ist mit einer Freundin just an ihrem 20. Geburtstag da entlang spaziert und hat sich gedacht, naja, zumindest mal ein bisschen Inspiration kann man sich ja holen, auch wenn ich mir hier nichts kaufen kann. Ja, mein Vater hat nicht nur den Sprachvorteil genutzt, sondern einfach auch ein bisschen seine offene, sehr herzliche Art und hat sich gedacht, ach, ich lade einfach die beiden jetzt in unser Zelt ein. Und da ging es eben um toskanische Produkte, Pasta, um Prosciutto, um auch ein bisschen Kleidung. Und das war natürlich für diese beiden jungen Damen ein Paradies. Und dann hat er auch den Sprachvorteil ordentlich ausgenutzt und hat meiner Mama dann natürlich einfach den Hof gemacht, wie sich das gehört, und hat auch gemeint, er würde sich wieder melden, wenn er wieder da ist. Meine Mutter hat ihn natürlich überhaupt nicht geglaubt. Nein, er hat sich tatsächlich wieder gemeldet und dann gibt es eine Episode, die die beiden einfach ein bisschen beschreibt und vor allem auch meine Erziehung. Also ich habe eine sehr freie und eine sehr innige Beziehung zu meinen Eltern. Und es war so, mein Vater hat meine Mama zu Hause besucht, hat sie nach Hause gebracht und wollte natürlich eigentlich abends dann dort bleiben. Und sie meinte, ja, schön war das und gute Nacht. Und hat sich gedacht, naja, hier kommen goldene Regel. Also er musste schon noch ein bisschen mehr an den Tag legen. Und dann hat er es geschafft, seinen Autoschlüssel zwischen den Fahrstuhl und den Flur in diesen Schacht fallen zu lassen. Meine Mutter ist bis heute ratlos, wie das passieren kann. Er beteuert natürlich seine Unschuld. Ende vom Lied, er hat bei ihr übernachtet und so sind sie dann zusammengekommen.
Ja, und vom Schlüssel im Schacht kommen wir nochmal zurück zu Georg Friedrich Händel und auch zu dieser Aufnahme. Sie sagten, das war eine Inspiration in ihrer Kindheit. Auch diese historische Aufführungspraxis, die Art und Weise der Artikulation, all das, was das impliziert?
Ja, vor allem, weil man dadurch ja einen echten Einblick bekommt, wie das damals wirklich geklungen haben mag. Und gerade für uns als Pianisten, also ich spreche jetzt da besonders für mich, ich habe auch einige Semester Cembalo-Unterricht genommen am Mozarteum. Es war zur Verzweiflung meines Professors, weil ich nach 3 oder 4 Semestern immer noch versucht habe, das Pedal zu treten, was es nicht gibt. Und das Instrument immer erschüttert wurde durch meinen Anschlag. Wirklich nicht lieber auf den ersten Ton. Aber ich habe mich wirklich bemüht, einfach herauszufinden, gerade in Sachen freie Tempiwahl, Agogik, Verzierungen, auch Freiheit im Denken, Mut zum sehr eigenständigen und sehr individuellen Umgang, gerade auch mit Tempo und mit Tempo-Zwischenzeiten. Und das lernt man, finde ich, bei dieser Musik am allerbesten. Auch die Idee, dann vielleicht mal einen Eingang oder eine Kadenz selbst zu komponieren bei Mozart-Konzerten. Und im Fall von Händel ist es ja so, dass in dieser Art, wie das gespielt wird, das zeigt einfach, dass er weit über seinen musikalischen Tellerrand komponiert hat. Da sieht man, wie weit sie gedacht haben und dass die Musik in ihrem Kopf entstanden ist und das Instrument zur damaligen Zeit nur als Behelfswerkzeug gedient hat, aber wir heute auch die Zeit nutzen müssen, diese Musik auf die heutigen Instrumente zu übertragen, weil ich mir vorstellen kann, dass ein Bach sehr, sehr glücklich wäre, einen heutigen Steinway-Flügel zur Verfügung zu haben.
Ja. Also die Auswahl einer historischen Aufführungspraxis auch als Legitimation dafür, ja. Bach und Barockmusik auf dem
ganz genau
neuen Flügel zu spielen. Wir hören Christopher Hogwood und die Handel and Haydn Society im dritten Satz Allegro des Concerto Grosso D-Dur Opus 3 Nummer 6 von Georg Friedrich Händel. Christopher Hogwood leitete die Handel und Haydn Society im dritten Satz Allegro aus dem Concerto Grosso D-Dur Opus 3 Nummer 6 von Georg Friedrich Händel und Sie hören die Sendung SWR 2 zur Person, heute mit der Pianistin Sophie Pacini. Frau Pacini, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, dass Sie relativ viel zwischen München und Salzburg unterwegs waren im Auto. Sie haben das nicht nur zum Vergnügen gemacht, sondern Sie waren über viele Jahre hinweg am Mozarteum. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen aus dieser Zeit.
Ich habe mit 8 Jahren meinem damaligen Professor Karl-Heinz Kämmerling vorgespielt und es war so, dass ich ja bei einer Klavierlehrerin angefangen habe, die das wirklich mit Herzblut betrieben hat, den Unterricht bei uns in der Provinz. Also wir wohnen ein bisschen südlich von München und auch meine Eltern nie gedacht hätten, dass klar, dass man das beruflich machen kann, aber dass das jetzt für ihre Sofiucci in Frage kommt. Also insofern war da nie von Karriere die Rede. Und dann meinte meine Lehrerin, nachdem ich dann 2 Jahre nach meinem ersten Unterricht mein erstes Konzert gegeben habe mit Orchester, meinte sie, Sophie, du musst doch mal dem Herrn Kämmerling vorspielen. Und da sind wir abends nach Salzburg gereist und ich habe ihm eine Mozart-Sonate vorgespielt. Dann noch dazu in Salzburg. Das hat sich irgendwie sehr großspurig, muss ich sagen, angefühlt und irgendwo auch ein bisschen unheimlich. War ja zum ersten ersten Mal in Salzburg. Ich werde das nie vergessen, wie er meinte, möchtest du mir noch ein zweites Stück vorspielen oder vielleicht ein bisschen Bach? Und danach meinte er, jetzt vielleicht noch was Modernes, ich brauche eigentlich nichts mehr. Und ich sagte dann ganz frei und frech, nö, für mich passt das so. Ich habe alles gespielt, was ich Ihnen vorspielen möchte und ich bin fertig. Er fand das total sympathisch und meinte, ja, genau so spielst du auch, so wie du rüberkommst und genau das gefällt mir so gut und hat mir dann noch ein paar Gehörtests angedeihen lassen und hat eben meine Fingerweite getestet, also die Zwischenräume hat er getestet, wie weit das möglich ist in dem Alter und ob es offenbar seiner Ansicht nach überhaupt dazu kommen kann, eine künstlerische Karriere einzuschlagen am Klavier. Wir waren damals weit davon entfernt, überhaupt darüber nachzudenken. Aber er meinte dann, Sophie, ich nehme dich in meine Klasse auf. Das war mein erster Ausflug nach Salzburg und dann haben sich viele weitere Ausflüge angeschlossen, denn ich bin dann eben Jungstudentin geworden am Mozarteum und dann hat Herr Kämmerling mich jede zweite Woche einbestellt zum Unterricht. Ich habe ja zu der Zeit auch noch die Schule besucht, nachdem ich sehr früh eingeschult wurde. Mit 5 war ich zu der Zeit dann auch schon am Gymnasium. Das war dann nicht immer so einfach, Befreiungen zu bekommen und ich weiß noch, jeden Dienstag Nachmittag durfte ich 5 Minuten eher gehen. Es war ein riesiger Act, das überhaupt durchzubekommen an der Schule mit dem Kultusminister und was nicht alles, damit ich diese 5 Minuten eher gehen darf, damit wir dann eben pünktlich in Salzburg sind. Und ja, Salzburg hat mich dann sehr lange begleitet, bis ich 19 war, also fast mehr als 10 Jahre. Disziplin war natürlich eines der Hauptaspekte, die Kämmerling uns beigebracht hat. Sehr, sehr strenge Disziplin. Ich habe ja von Salzburg, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so viel mitbekommen in diesen ganzen Studienjahren. Also gut, mal vielleicht die Getreidegasse, aber so von wegen Bars oder Clubs, das war nie mein Ding, sondern ich kenne hauptsächlich das Mozarteum. Das klingt so trostlos, war es aber gar nicht, weil ich mit dieser phänomenalen Musik umgeben war. Also wir sind so eng miteinander verwoben, dieser schwarze Panther und ich, also in jeglicher Hinsicht und gerade aber auch symphonisch, weil für mich ist das Klavier zwar das Klavier als Instrument, aber es ist doch irgendwo der Anfangspunkt einer jeden Musik.
Wir haben ganz zu Beginn einen Ausschnitt aus Ihrem aktuellen Album gehört. Nun haben Sie als nächste Musik aufs Programm gesetzt ein Album, das 2013 in Köln entstanden ist, im Deutschlandfunk. Und das Ihnen dann später auch ein Echo Klassik gebracht hat, also eine frühe Auszeichnung schon. Das ist zu einer Zeit entstanden, da war in Ihrem Leben auch schon einiges los. Da mussten Sie wahrscheinlich auch schon Weichen stellen für die Zukunft. Wie geht es weiter? Wie war es damals bei Ihnen?
Ich war immer sehr selbstbestimmt und habe mir sehr, sehr viele Gedanken. Also ich komme so sehr sonnig und strahlend rüber. Das ist auch mein Hauptnaturell. Aber ich bin auch jemand, der gerne mal grübelt und vieles bedenkt und auch zu Hause einfach nur da sitzt oder auch am Instrument und einfach sinniert und sich ganz genau darüber Gedanken macht, wie mein Leben weitergeht. Vor allem, wie es so weitergeht, wie ich es mir wünsche und wie es mein Traum vorsieht, um Kompromisse so wenig wie möglich einzugehen. Und eben dementsprechend auch meine eigene Weiche zu stellen. Das führt mich jetzt eben zu Chopin. Chopin ist in meinem Leben ein ganz großer Schlüsselkomponist. Diese Musik, glaube ich, kennen wir alle ein bisschen so von der etwas pastellfarbenen Löckchenseite. Ach, Chopin, Nocturne, auch wie nett. Generell ist für mich aber die Musik von Frédéric Chopin eher sehr zu vergleichen mit dem Gemälde, was Delacroix über ihn angefertigt hat. Nämlich ist es ein Porträt, wo man eigentlich nur dunkle Farben erkennen kann und das Gesicht ist hell ausgeleuchtet, sehr kantig gezeichnet und auch sehr selbstbestimmt, würde ich da sagen. Und das ist auch seine Musik für mich, nämlich sehr dramatisch, hoffnungslos, sehr oft, also wirklich ein Absturz in die Hoffnungslosigkeit und dennoch bleibt immer irgendwo am Horizont so diese Aussicht nach kompletter Harmonie. Und das ist gerade jetzt auch bei dem Nocturne, was ich ausgewählt habe, sehr, sehr offensichtlich. Ich habe mich wirklich intensiv mit dieser Musik auseinandergesetzt und für mich war klar, wenn ich Chopin einspiele, dann auf meine Weise. Und das hat mich sogar dazu geführt, mich von meinem Lehrer dann freundschaftlich wirklich aber zu verabschieden, denn meinem zweiten Lehrer Pavel Gililov, von dem ich unheimlich viel gelernt habe, auch da sind nach 7 Jahren irgendwann dann mal die Wege zur Trennung bereit, gerade um einfach auch so schön Sinn geben, mit eigenen Flügeln, gerade als Pianistin, ja, mit eigenen Flügeln zu fliegen. Und diese Chopin-Aufnahme war für mich wirklich der Ausbruch auch aus einer hochschulartigen Unterrichtsweise, wo ich sehr oft finde, dass natürlich aufgrund, dass man etwas, was mit Inspiration und Individualität zusammenhängt, auf einen schulmeisterlichen Nenner bringen muss. Was damit natürlich einhergeht, ist eine gewisse Ermattung und auch eine total mangelnde Weitsicht, leider. Persönlichkeit ist da nicht unbedingt das Hauptaugenmerk, was auszubilden ist. Was dann mich auch zu dem Thema Wettbewerbe bringt, weil auch da jemand, der eine sehr starke eigene Persönlichkeit hat, sich natürlich damit durchsetzen muss durch einen Pulk von Juroren, die meistens aus Professoren bestehen und die gerne natürlich auch ihre eigenen Schüler im Rennen haben. Ich habe das selbst erfahren als Kämmerling-Schülerin. Es stand doch an der Tagesordnung, die Wettbewerbe zu gewinnen. Es gab nicht die Option, mit einem zweiten Preis nach Hause zu kommen, sonst konntest du dich einfach aus der Klasse verabschieden. Aber als Kämmerling-Schüler war auch einfach eine so große Ehrfurcht vor Herrn Kämmerling da aus Seiten anderer Juroren, einfach auch, weil er oft als Juror in Wettbewerben zu Gast war, starke Studenten hatte, aber auch eine sehr starke Meinung dazu. Und insofern ist das bei Wettbewerben gerne mal so, dass man auch Preisträger hört, die letztendlich allen Juroren etwas recht machen möchten, was ich gut nachvollziehen kann, weil auch ich war in dieser Situation, habe auch Wettbewerbe natürlich gewinnen müssen für meine Karriere, aber ich habe trotzdem mir die Wettbewerbe ausgesucht, wo ich der Meinung war, dass Juroren dabei sind, die sich dann letztendlich vielleicht doch überzeugen lassen von meiner Persönlichkeit. Ein Wettbewerb war zum Beispiel bei den Summi Musico in Gstaad, als ich den damals gewonnen habe, 2011, da war Dimitri Bashkirov, also ein anderer großer Pianistenmacher. Jeder musste ein Rezital spielen und Herr Bashkirov hat dann mit einem Pulk von anderen Juroren entschieden, wer den Preis gewinnt. Der Preis war damals ein sehr gut dotierter Geldpreis, gestiftet von der Rothschild Bank. Und dadurch ist meine allererste CD-Aufnahme entstanden mit Orchester, mit dem Schumann-Klavierkonzert und Mozart-Genomes. Das heißt natürlich, dass ich den Wettbewerb gewonnen habe. Und warum sage ich das? Weil ich habe auch dort Chopin gespielt. Und es war genau diese Art von Chopin, die mich durch mein Leben begleitet hat, nämlich der dramatische Chopin. Auch die Werkauswahl war dementsprechend. Und er hat mich darin bestärkt und meinte, nur Sophie, ich muss sagen, so, das ist eine sehr persönliche Ansicht so von Chopin. Aber überzeugend, ich bin ein Professor, ich muss immer etwas sagen. Und ich sage aber nichts, weil es ist deine persönliche Art und es ist überzeugend. Und spiele das bitte so, ändere nichts, auch wenn Salzburg so immer Hochburg von ganze altbackene Tradition, bitte lass das so. Und so habe ich das dann auch eingespielt und das hat mir dann auch tatsächlich 2015 in Echo Klassik eingebracht und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das war dann natürlich auch der Beginn an der Zusammenarbeit mit Warner. Ja, dieser Chopin ist einfach für mich wirklich mein Glücksleitfaden und nicht zuletzt habe ich gerade dieses Nocturne auch bei meinem Konzert in Lugano beim Progetto Marta Argerich gespielt und dieses Nocturne, das werde ich auch nie vergessen. Ich saß in dem Studio vom Deutschlandfunk und am Ende dieses Stückes liefen mir die Tränen über die Wangen und auch dem Tonmeister und wir haben den ganzen Abend geschwiegen, wir waren sonst immer noch ein bisschen was essen nach der Aufnahme, weil wir einfach so emotional ausgelaugt waren, weil ich hatte irgendwie einfach das Gefühl, Chopin war da.
Sophie Pacini, mein heutiger Studiogast in der Sendung SWR 2 zur Person, spielte das Nocturne C-Moll Opus 48 Nummer 1 von Frédéric Chopin. Frau Pacini, wenn man als Pianistin wie Sie durch die Welt reist, dann ist das auch nicht immer nur Glamour, schöne Säle, toll empfangen werden, sondern da ist ganz viel drumherum, was vielleicht auch in diese Chopin-Welt des Melancholischen passt. Wie erleben Sie das?
Also auf jeden Fall erstmal das Thema Einsamkeit. Also gerade als Pianist ist man ja doch immer Solist. Und Solist kommt ja von Solo und Solo heißt alleine und alleine ist auch oft sehr einsam. Nun bin ich auch von meinem Naturell her nicht jemand, der schon als Kind nicht in seinem Kinderbettchen schlafen wollte und generell einfach nicht so ganz gern alleine ist. Sie merken schon die ideale Voraussetzung für das Leben eines Solisten. Aber ich für mich habe eben da meinen Trost oder auch meine Begleitung in der Musik. Und das ist ja das Beste, was mir passieren kann. Denn ich reise zwar alleine, aber immer eins mit meiner Musik. Nehmen wir das Beispiel, ich sitze im Zug und habe eine 4-stündige Reise vor mir und komme an vielen Bahnhöfen vorbei, sehe viel hell erleuchtete Zimmer, wo gerade eine Familie speist oder vielleicht gerade der Mann die Arbeit verloren hat oder das Kind vielleicht gerade das Abitur bestanden hat. Also verschiedenste Möglichkeiten eines Familienlebens und so wahnsinnig viele Fenster, die man da sieht, wo ich mir so oft denke, wahnsinnig viele Familienschicksale und für jeden ist das eigene Leben natürlich das Einzige im Universum. Das ist etwas, was mich auch in meiner Musik sehr begleitet, nämlich, dass ich ja im Konzertsaal letztlich einen Moment des Gemeinsamen ausrufen möchte, eine Erinnerung kreieren möchte, aber vor allem etwas, wo man mal die Welt und seine Welt um sich herum vergisst und in eine Parallelwelt eintaucht. In diese Parallelwelt flüchte ich mich eigentlich meistens, wenn ich reise, und darin begleitet mich immer Beethoven und seine Symphonien. Ich kann nicht aufzählen, wie oft ich die schon gehört habe, aber jedes Mal ist es einfach eine Welt, in der ich gerne sein möchte und in der ich ehrlich gesagt auch zu Hause bin, denn mein Leben richte ich auch nach diesen Emotionen aus, die ich durch die Musik erfahre, und das möchte ich ja so gerne im Konzertsaal dann auch weitergeben, um einfach den Menschen einen Ausblick zu geben, Trost, Mut, Freude, Trauer und einfach letztendlich wirklich ein Spiegelbild unserer Seele, weil bei jedem schwingt ja eine andere Tiefe. Ich bekomme ja auch öfters mal Fanpost und eines war dabei, das möchte ich erwähnen, weil mich das wirklich berührt hat. Da war eine Dame, die offenbar an der Armutsgrenze lebt, aber so eine Förderung bekommen hat für ein Konzertticket in Regensburg. Und sie hat ein richtig schönes Paket zusammengestellt, was sie auch persönlich nach München in den Sitz meiner Agentur gebracht hat und hat dort drin mit wirklich wenig Geld alles Wunderschöne zusammengepackt, nämlich einen Bleistift, weil sie sich gedacht hat, ich kann ja einen Bleistift gebrauchen mit Klaviertastatur, vielleicht auch manchmal ein Taschentuch und dann einen Flügel, und zwar einen aus Federn kreierten Flügel, weil sie meinte, ich hätte ihrem Leben dadurch Flügel verliehen durch das Konzert und es war ein einschneidendes Erlebnis und ich habe ihrem Leben eine Wendung gegeben. Jetzt war das natürlich nicht ich, sondern die Musik, die ich gespielt habe, aber weil es offenbar eben authentisch rüberkam und ich ja auch Emotionen einbringe, die ich selbst wirklich ehrlich erlebt habe. Auf der Bühne gibt es für mich nichts Schöneres und ich fühle mich da einfach sowas von in meiner Parallelwelt und in meiner Fantasiewelt, dass ich das um nichts in der Welt tauschen möchte und einfach so dankbar bin, dass ich dort bin. Insofern nehme ich gerne auch die Einsamkeit auf mich.
Und man muss es bedenken, dadurch, dass Sie ja immer reisen, Sie müssen quasi Ihr Zuhause oder Ihr Gefühl, zu Hause zu sein, immer mitnehmen. Also ja. Sie haben Ihr Zuhause nicht um sich herum. Sie
genau.
Müssen sich immer auf neue Situationen, neue Hotelzimmer, neue
Zeitzonen.
Probe, Räume, ja. Übezimmer, was
Flügel.
Auch immer. Flügel, natürlich Instrumente, auch ein ganz wichtiges Thema bei Pianisten. Immer neue Flügel, auch nicht immer die besten wahrscheinlich, einlassen. Ja. Und genau da braucht man wahrscheinlich diese Erdung.
Ja, auch irgendwann einfach Dinge, die man von zu Hause mitbringt. Also in gewisser Weise sind es die Talismänner, die Talismankiste, aber auch einfach, ich komme in ein Hotelzimmer an, FaceTime oder Skype und dann ist einfach ein Gesicht da und ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause, weil auch als Musiker ist ja das häusliche Umfeld die Schöpfungsquelle, die Inspirationsquelle. Meine Arbeit findet zu Hause statt und das, was in meinem Musikzimmer, ich habe ein eigenes Musikzimmer, was darin einfach auch eingerichtet ist, Bilder, Masken zum Beispiel auch, gerade in der Einstellung des Karneval von Schumann, es deutet einfach alles darauf hin, dass sobald ich die Tür zu diesem Musikzimmer aufmache, bin ich in meiner Welt zu Hause. Insofern brauche ich das, ich bringe zum Beispiel auch immer die Noten mit. Ich spiele natürlich auswendig, aber die Noten, das ist einfach etwas, was ich mitbringe, ja, und wo auch meine ganzen Anmerkungen drinstehen oder wo vor allem die Seiten abgefasst sind. Das ist für mich nicht ein Tablet, wo die Noten drauf sind, wo ich das abrufen kann, sondern ich brauche einfach so diesen Anker und letztendlich ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rezital spiele, da bin ich schon in der Früh im Konzertsaal und spiele spiele mich auf dem Instrument ein, denn am Abend ist das mein Vertrauenspartner und insofern sehe ich in jedem Flügel wirklich meinen Seelenpartner. Aber er muss ja auch dazu werden und meine Schwingungen übernehmen und ich auch von ihm Eigenheiten in mich einpflanzen, würde ich fast sagen, weil es ist wirklich ein Prozess, und haben damit am Abend dann diese Einpflanzung auch blühen kann. Also das ist eine ganz, ganz enge Bindung. Und letztendlich ist ja auch ein Konzert ein Crescendo. Ja, man beginnt meistens mit einem Werk, was einleitend ist, ein roter Faden, der durch das Programm führt. Und zum Schluss ist der Höhepunkt dann so, dass man auch die Leute entlässt, wirklich mit dem Höhepunkt eines solchen Idealbilds von Welt. Und dazu passt enorm gut, finde ich, der zweite Satz aus der 7. Symphonie von Beethoven. Denn das beginnt wirklich mit diesem sehr schleppend langsamen Intro und das erinnert mich an ein Bild, was ich hatte auf einer Reise, habe ich aus dem Fenster geblickt, hörte gerade diese Symphonie, den zweiten Satz und es war eine Schneelandschaft. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich ziehe jetzt gerade den Schlitten durch diesen Schnee und es hat etwas sehr Beschwerliches, aber auch etwas Gleitendes und etwas Zeitloses und etwas sehr Dumpfes im Sinne von, ja, man ist irgendwie total abgeschnitten von der Umgebung, weil mit so einem Schnee ist ja doch alles sehr, sehr leise und man kann irgendwie so ein bisschen dem eigenen Herzschlag lauschen. Und insofern ist das für mich ein echtes Reisebild, wie Heine sagen würde.
Ihr Reisebild, das Allegretto, der zweite Satz aus der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, jetzt in einer Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Carlos Kleiber. Carlos Kleiber dirigierte die Wiener Philharmoniker im zweiten Satz Allegretto aus der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Und das ist eine Musik auf der Liste meines heutigen Studiogastes in dieser Sendung SWR 2 zur Person der Pianistin Sophie Pacini. Frau Pacini, eine schöne Aufnahme, die Sie hier mitgebracht haben. Und wir haben ja eben schon Ihre Verbindung, Ihre ganz persönliche, emotionale Verbindung zu dieser Musik wahrgenommen. Sie spielen bei den großen Festivals der ganzen Welt, Sie spielen auf den großen Podien der ganzen Welt mittlerweile und Sie spielen auch mit international führenden Orchestern und Dirigenten zusammen. Zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, 2017 im April, Ihr Debüt beim Gewandhausorchester, einem wichtigen deutschen Orchester. Wie war das damals da in Leipzig, dem Geburtsort Ihrer Mutter, sozusagen die Rückkehr zu den Wurzeln?
Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Erstmal natürlich, weil wir zurückgekehrt sind, auch in die Erinnerungsstätte meiner Eltern. Ich glaube, die Erinnerungen sind doch noch sehr präsent an diese schwierige Zeit. Man muss bedenken, meine Eltern haben eine sehr lange Zeit gewartet, bis sie überhaupt die Genehmigung hatten, heiraten zu dürfen. Meine Mutter wurde exmatrikuliert während dieser Zeit, von der Stasi verfolgt und sogar für 2 Tage ins Gefängnis gebracht. Und die üblichen Lichtspielchen, die man da so kennt, und Verhöre bis zum Nervenzusammenbruch. Also das war ein sehr, sehr schwieriges Pflaster. Umso schöner, dass wir zurückkehrten im Rahmen dieses Debüts. Und es ist dem auch vorangegangen, dass ich ausgezeichnet wurde mit dem International Classical Music Award und hatte mir für mein Debüt tatsächlich einen völlig untypisches Konzert ausgesucht, nämlich das 5. Klavierkonzert von Camille Saint-Saëns, das ägyptische Konzert. Und das hatte einfach so etwas, wo ich das Gefühl hatte, hier rütteln wir mal Leipzig ein bisschen auf. Und das Orchester war vollhalsig dabei. Es war wirklich eine Euphorie im Saal und für mich einfach ein ganz besonderes Debüt. Und klar ist ein Debüt immer irgendwas Aufregendes, aber gerade eben in Leipzig, das hat sich bei mir so eingebrannt. Dann zum Beispiel auch ein sehr emotionaler Moment war mein Debüt mit dem Tonhalle-Orchester. Das ist jetzt mittlerweile 2 Jahre zurück. Also ich bin schon länger jetzt in diesem Fahrwasser. Aber wenn ich mich nochmal daran erinnere, wie das war, war natürlich auch so die erste Probe. Man schläft die Nacht vorher ein bisschen schlechter, einfach weil man sich bestmöglich präsentieren möchte. Und ich hatte mir für den Tag tatsächlich nichts Einfacheres rausgesucht als das 4. Klavierkonzert von Beethoven. Das 4. Beethoven ist aber einfach wirklich mein Lieblingsklavierkonzert, wenn man das so sagen kann. Gerade dieser Anfang, das ist ja dieser einzelne G-Dur-Akkord, der zwar nur ein Akkord ist, aber doch alles schon sagt. Alle Finger werden betätigt in dem Moment, auch rein von der Balance eine echte Herausforderung, weil es der erste Ton ist, den du spielst überhaupt am Klavier. Trotzdem ist einfach eine so immense Weite schon da und das Herz ist wirklich bereit, jetzt etwas aufzunehmen. Und dann tut er diesen Akkord ein bisschen aufbröseln und erzählt schon mal eigentlich so ein bisschen den Titel dieses Konzertes, nämlich etwas Neuartiges. Das ist wirklich aus der Zeit. Dieser Anfang ist komplett außer der Zeit. Es ist auch nicht im Tempo, wo dann das Orchester einsetzt. Es ist einfach eine völlig freie Zeit, die man sich auch nimmt als Solist. Und insofern auch völlig anders in dieses Konzert eintritt, weil danach dann das Orchester übernimmt in H-Dur, muss ich das vorstellen, also von G-Dur auf H-Dur. Mhm. Wir gehen auch wirklich in der Tonleiter ein ganz schönes Stückchen nach oben. Wir gehen auf die Mediante, also den mittleren Ton. Das bedeutet, vor allem gehen wir von einer Kreuztonart gleich zu 5 Kreuzen. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, wenn ich das so vorbereite, auf einmal fühlen wir uns auch einfach auf einer anderen Ebene, auf einem echten Podest der emotionalen Landschaft. Für mich ist dieses Konzert hellgrün. Ich hatte auch an dem Abend ein hellgrünes Kleid an. Auch das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist, diese Farben zu Tonarten. Und dieses hellgrün, dieses Lindgrün, das ist wirklich ein spezielles Grün. Es ist nicht irgendein Grün, es ist ein Lindgrün. Hat auch einen Hauch von ein bisschen was Türkisem ab und zu. Und das hatte auch dieses Kleid, habe ich übrigens lange gesucht, habe ich dann auch gefunden. Ich bin nicht der Meinung, dass es mir die beste Figur aller Zeiten macht, aber es ist einfach die richtige Farbe.
Die richtige Farbe zur richtigen Tonart.
Genau, das war dann einfach dieser erste Akkord. Und doch habe ich eben überlegt, auch wenn es so viele vor mir gespielt haben, aber ich habe einfach meinen eigenen Zugang dazu und ich erlaube und traue mir auch, diesen Anfang tatsächlich nach meinem Befinden ihn zu interpretieren und aus der Zeit rauszunehmen. Nicht mehr zu überlegen, es ist Klassik, es ist strikt, es ist streng, das führt mich zurück zu dem Aspekt Unterricht an einer Hochschule oder Tradition, wie spielt man es? Ich finde, sowas gibt es nicht. Ich bin ein Fan auch von sehr alten Aufnahmen, Beniamino Gigli oder Caruso oder auch ein Christian Ferras. Wenn man sich diese Aufnahmen anhört, merkt man, dass je weiter man zurückgeht, desto näher ist man natürlich an den Komponisten dran, desto größer ist die Freiheit in der Interpretation. Desto mehr arbeitet man mit der Materie und fasst diese Materie wirklich an. Das ist gerade bei Beethoven ganz, ganz entscheidend für mich, wenn man mal nimmt, den 2. Satz seinem 5. Klavierkonzert, das ist gar nicht mehr so weit weg aus dem 2. Satz vom 1. Chopin-Klavierkonzert. Mhm. Und es liegen ja auch nicht mal 10 Jahre dazwischen. Ja. Also es ist insofern, gerade weil Chopin war so jung, Beethoven war auch nicht alt. Mit 57 ist er gestorben. Also wir reden hier immer über diese Epocheneinteilung, aber eigentlich ist es eine Verschmelzung. Mhm. Und insofern darf man sich auch durchaus erlauben, den romantischen Blickwinkel, der immer so verpönt ist. Warum ist Romantik so verpönt? Romantik ist letztendlich wirklich einfach die Emotion auf der Zunge zu tragen. Und was sagt man über Beethoven, dass er irrsinnig schnell, irrsinnig emotional und aufbrausend auch gespielt hat. Und insofern ist ja auch seine Tempobezeichnung, wie man die Hammerklaviersonate, also das geht an den Rand der Vorstellungskraft, aber auch an den Rand der emotionalen Tragbarkeit und Auffassung. Und das ist Beethoven. Also Kontraste ausloten, aber nicht auf polemische Art und Weise, sondern wirklich auf rhetorische Art und Weise. Und 4. Beethoven, auch wenn ich damals erst 24 war, aber das Publikum hat es mir offenbar gedankt, weil es war ein sehr erfolgreiches Debüt dort und es gibt sogar eine Aufnahme davon. Das ist immer das Schönste, wenn das auch noch irgendwie als Aufnahme belegt wird, das, was man in dem Moment gespürt und gefühlt hat.
Dafür sind wir unter anderem auch da und natürlich auch die Plattenlabels, die das dann veröffentlichen. Wir müssen noch einmal, um zur nächsten Musik zu kommen, ganz kurz auf das Italienische, was Sie vorhin angesprochen haben, ja, auf die Emotionen. Sie sagen es ein paar Mal schon, das Herz auf der Zunge tragen, die Emotionen auf der Zunge tragen. Italien als Heimatland Ihres Vaters, aber auch als ein Heimatland von Ihnen, hat Sie doch sicher maßgeblich geprägt. Also Sie waren sicher auch in Ihrer Jugend relativ häufig in Italien. Wir haben über italienisches Temperament gesprochen, über die Gabe, Emotionen auszuleben, Emotionen auch in der Musik zu vermitteln. Und da haben Sie jetzt eine große Sängerin aufs Programm gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes nicht groß. Ich glaube, sie ist von der Körpergröße her eher klein, aber die Stimme ist gewaltig. Gianna Nannini.
Ja, natürlich. Musste kommen, auch zum Thema Frauenpower natürlich. Erstens mal wir hier am Mikrofon, aber auch jetzt in der Musik. Auch im Hinblick, ich habe ja schon gesagt, für Robert Schumann war seine Frau Clara so ein wichtiger Punkt in seinem Leben. Sie hat letztendlich unsichtbar hinter ihm auch die musikalischen Strippen gezogen und war seine stetige Inspirationsquelle. Und jetzt haben wir hier nochmal einen richtigen Ausbruch aus der italienischen Seele. Nicht nur die russische Seele kann das. Die italienische Seele hat noch etwas Strahlenderes, irgendwie etwas Sonniges. Dort ist ja auch das Licht wirklich um einiges heller. Und das finde ich in diesem Lied I Maschi Gianna Nannini, das ist so ein typischer Beach-Klassiker, würde ich jetzt sagen. I Maschi, also die Jungs, da kann man sich das jetzt vorstellen, auch Sophie hat natürlich Strandmomente und auch Sophie, wie sie schon sagte, ist kein Nerd, das heißt, wirft auch mal das ein oder andere Auge auf das andere Geschlecht und nimmt vielleicht die Strandpromenade als Catwalk, um ihre zunehmend wieder vorhandene Bikini-Figur zu präsentieren, denn man ist leider immer sehr spät in so einem Konzertleben und das setzt auch an. Das Hüftgold glänzt. Ja, I Maschi Gianna Nannini, finde ich, könnte uns jetzt wirklich katapultieren in das italienische Sommerleben zurück. Jetzt im November ist das ja schon nochmal ein schöner Rückblick.
Gianna Nannini, I Maschi. Dieser Song steht auf der Liste, auf der Musikliste meines heutigen Studiogastes Sophie Pacini. Und nicht nur das I am Ende des Namens verrät, dass sie in irgendeiner Form das italienische Blut durchaus gemeinsam haben, sondern es ist auch das Temperament, das sie mit in die Sendung einbringen und das wir jetzt auch schon genossen haben. Und auch die Tatsache, dass sie eben noch so jung sind, sie sind 26 Jahre alt, macht sie sicher zu einer ganz tollen Botschafterin für das Projekt Rhapsody in School. Das ist ein Punkt, den wir unbedingt ansprechen sollten. Das ist was Neues, was sie jetzt machen. Sie sind ja eigentlich vom Alter her noch gar nicht so super weit weg von denen, die sie da in irgendeiner Form beglücken sollen mit diesem Vermittlungsprojekt. Wie gehen Sie sowas an? Sie sind eine Protagonistin der E-Musik, also der klassischen, seriösen Musik. Und Sie treffen in Schulen doch ganz oft auf Kinder, die damit gar nichts anfangen können. Schwierige Ausgangslage.
Sehr, sehr schwierig. Aber wie wir jetzt schon in meinem Leben mitfühlen durften, ist die Herausforderung für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und gerade diese Herausforderung, da vor einer Gruppe an Jugendlichen zu stehen, in einem nicht einfachen Alter, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich war sicherlich auch nicht einfach, ganz im Gegenteil. Aber so mit 13, 14, 15 ist ja auch gerade der Moment da, wo man einen Umbruch irgendwie erlebt innerlich, auch wenn es vielleicht äußerlich man immer wieder darauf angesprochen wird, dass man gar nicht so wahrhaben möchte, sondern man möchte sich irgendwie fühlen wie zuvor, aber man merkt, es geht trotzdem in eine Erwachsenwerden-Richtung. Man möchte mehr Verantwortung haben, aber weniger tragen trotzdem. Ja? Also insofern ist das so ein Aspekt, finde ich, wo die E-Musik sehr ins Spiel kommt, weil sie einfach einen sehr, sehr breit gefächerten Ausblick bietet, auch wo man sich emotional verankern kann, wo man wirklich jede Gefühlslage einfach wiedererleben kann und irgendwo Trost, Freude, Mut oder auch Beglückung finden kann. Und ich sage das jetzt dazu, einfach weil ich das auch in diesen Schulklassen immer wieder sage, die ernste Musik, die E-Musik ist der Vater für alle Musik, die dann danach auch kam. Und wenn wir jetzt mal überlegen, ein Bach, wie fortschrittlich der war, was für harmonische Irrwege der schon gegangen ist, ein Schumann, letztlich auch ein Brahms, ein Schubert, obwohl er immer so ein bisschen als der Wiener Klassiker gesehen wird, ein Schubert, was der für neuartige harmonische Wege für sich auserkoren hat und trotz in einem Traditionsfeld das Neue zu finden, dafür muss ich gar nicht irgendwie den Rahmen der Tonalität sprengen. Und das macht ja auch die U-Musik nicht eigentlich. Was sind die Klassiker, die am meisten bleiben? Sind die, die irgendwo auch einen harmonischen Wert haben oder irgendwie einen Beat, ja, der mich auf eine gewisse emotionale Weise berührt? Also wir merken schon Emotionen, das ist wirklich mein Leitfaden, auch in so einer Unterrichtsstunde mit Schülern in dem Fall. Weil was kommt am meisten an? Ich kann denn jetzt eine Litanei runterlassen zum Thema E-Musik und was Herr Beethoven alles gemacht hat und was für ein Genie er war. Aber immer wieder zu zeigen, wie groß und wo oben stehen diese Komponisten und wie klein sind wir dagegen, das ist absolut kontraproduktiv. Denn letztlich wollen ja wir durch sie irgendwie erhoben werden und auch einfach in uns entdecken, was in unserem Feld uns vielleicht auf einen solchen Weg bringen kann, etwas Neues zu erreichen, etwas Bahnbrechendes, aus uns das Beste herauszuholen letztlich. Und da ist so Musik wie Michael Jackson, der, wie ich herausgefunden habe, tatsächlich einige Wendungen übernimmt aus klassischen Werken. Also er hat ja auch eine klassische, oder sagen wir Klassik anhauchende Ausbildung tatsächlich gehabt. Und da schauen mich die Kinder wirklich mit offenem Mund an, sagen wie Michael Jackson und Beethoven oder Schumann. Und dann spiele ich mal so ein paar Parallelen an und auf einmal hast du sie, einfach weil du damit zeigen kannst, wie zeitlos die Klassik ist. Es ist so, wir gehen jetzt auf Spotify, ich klicke auf Klassik, was kommt da? Also diese Musikauswahl, die würde mich auch rückwärts umfallen lassen, einfach weil ich habe da erstens mal überhaupt keine Ahnung, was soll ich jetzt anhören? Es gibt keine Worte zur Musik. Das heißt, ich muss meine eigene Fantasie ankurbeln. Heutzutage leben wir in einer Gesellschaft der totalen Berieselung. Aktives Einbringen von Gedanken und auch Meinung ist eigentlich nicht unbedingt erwünscht. Es gibt ein Idealbild, nach dem wir uns alle irgendwie verändern sollten. Das können wir in den Socials wirklich immer wieder begutachten. Sehr viele Posts von jungen Mädchen ähneln sich. Da ist dann irgendwie die Michael Kors Handtasche in der Armbeuge und die blonden, langen, schönen, glatten Haare. Ja, das ist irgendwie ein Bild, wo man das Gefühl hat, auch viele verstecken ihre Angst vor Persönlichkeit dahinter und es wird noch viel schlimmer. Sie gleichen sich zwar vielleicht einem Sternchen an, was im Moment in den Socials aktiv ist, aber sie verlieren immer mehr an Identität. Und gerade in so einem Stück zeigt es auch, dass man zwar etwas kopieren oder sich an etwas anlehnen kann und trotzdem einen eigenen Weg gehen kann. Und dass man auch nicht das eine ausschließen muss, um das andere zu erreichen. Und dass eben diese beiden Wege am Ende doch zusammenführen und dass man die sehr gut links und rechts betreten kann, ohne sich dafür irgendwie einer anderen Musikrichtung zu verweigern, sie zu verraten. Also das ist wirklich etwas, was Hand in Hand geht. Deswegen Hand in Hand, Hold My Hand ist der Titel von dem Stück, was ich ausgewählt habe von Michael Jackson. Und dieses Projekt Rhapsody in School, ich kann das nochmal kurz erläutern, was das ist. Das hat Lars Vogt zusammen mit Sabine von Imhoff ins Leben gerufen. Sabine von Imhoff ist auch die Ehefrau von Andreas von Imhoff. Dieser wunderbare Mensch ist derjenige, der bei Kavi Music, also bei meinen ersten beiden CDs, mich da unterstützt hat und auch mich in Chopin wirklich mit reingedrängt hat, also der immer schon gewusst hat, wo er mich ansiedeln kann, der mich auch sehr unterstützt hat und über den ich auch mich selber wirklich ermutigt habe, meine eigenen Wege zu gehen. Insofern verbindet mich mit der Familie von Imhoff eine große Herzlichkeit. Und dieses Stück Hold My Hand habe ich auch tatsächlich in einer Schulklasse mal vorgeführt. Also ich habe es tatsächlich schon ausprobiert auch. Und zwar ist es so, man geht als Musiker im Rahmen eines Konzertes, was man gibt, noch in eine Schulklasse, die sich angemeldet hat, also wo die Schule sich angemeldet hat für einen Besuch dieses Künstlers, um den jungen Schülern nicht nur im Unterricht, sondern wirklich auch mal ein bisschen was aus dem Leben zu erzählen, um ein paar Ausschnitte aus dem Programm vorzuspielen, einfach um zu zeigen, wie lebendig diese Musik ist, über die die Lehrerin sonst immer nur schwafelt. Sagen wir es ja so, wie es ist. So empfindet man das, glaube ich, als Jugendlicher. Ich habe erlebt, wenn man erstmal vor allem die Kinder viele Fragen stellen lässt, da kommen Fragen wie zum Beispiel, was ist, wenn du plötzlich Flugangst bekommst? Das sind Fragen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe, aber dank dieser wunderbaren Kids habe ich mich damit total innig beschäftigt und habe auch auf viele mehr Fragen eine Antwort. Mittlerweile, es bereichert mich total und ich merke auch, sie fühlen sich wahrgenommen, ernst genommen. Sie sehen mich nicht irgendwie auf einem Podest, da jetzt kommt der und erzählt mir hier was von Klassik, sondern sie merken einfach, wie viel Herzblut dahinter steckt und dass man seinen Traum auch wirklich machen kann und dass ich das nicht nur erzähle, sondern dass ich auch in Werken das auch belegen kann. Und insofern ist das etwas, was ich dann auch in den Konzertsaal mittrage, nämlich diesen jugendlichen Elan, der mich auch immer noch jugendlich hält, weil in so einer Branche wird man gerne auch mal so ein bisschen älter, als man eigentlich ist. Und so ist es dieser Young Spirit. Und ich spiele ja auch gelegentlich mal mit Jugendorchestern. Also das ist etwas, was ich mir beibehalten möchte und immer wieder sagen möchte, hallo, ich bin zwar erst 26, aber trotzdem irgendwie auch volle 26. Ja, ich bin in meiner Jugend immer noch zu Hause und gerade das macht es ja auch so glaubwürdig, weil ich bin jetzt nicht 35 und erzähle den Kindern was, von was ich schon mal erlebt habe, sondern ich erlebe es Tag für Tag und diese Geschichten, zum Beispiel nach einem Schulklassenbesuch habe ich dann zu Weihnachten ein ganz großes Plakat geschickt bekommen von dieser Schulklasse, wo jeder mir nochmal geschrieben hat, dass ich ihm Mut gemacht habe oder was er jetzt irgendwie geändert hat. Der eine schrieb, er hat jetzt wieder mehr Klavier geübt. Finde ich natürlich auch super, wenn das dabei rauskommt, muss aber nicht zwangsweise. Und das haben die so schön zusammen einfach gebastelt, das hat mir einfach die Tränen in die Augen gebracht, weil ich gemerkt habe, es bewirkt tatsächlich etwas und wir brauchen nicht zu glauben, dass die Klassik weder tot ist, dass der Saal leer bleibt und dass die Jugend sich dafür nicht interessiert. Ich glaube, es ist einfach eine Frage des Ansatzes. Und da brauchen wir auch nicht die Klassik zu verpoppen, dass wir sagen, wir nehmen nur noch die leichten Klassikwerke oder wir machen so ein bisschen so ein Beat dran oder wirklich wir verpoppen das, sondern die Popmusik greift sowieso zurück auf die Klassik und die Klassik ist so modern und zeitlos und wirklich auch altersgerecht für jeden, dass diese Angleichung gar nicht braucht. Sie steht für sich selber perfekt. Und ich finde in diesem Stück, also Hold My Hand, klar, wir als Pianisten haben natürlich mit den Händen ein besonderes Verhältnis, aber auch ein bisschen zum Thema Hand in Hand. Auch hier gerade Aiken, eigentlich ein Hip-Hop-Star und Michael Jackson, für mich einer der großen Helden auch meiner Jugend. Und auch diese perfektionistische Ader, die er hat, dass alles wirklich aus einem Guss ist. Und die beiden gemeinsam, Aiken bringt so ein bisschen diesen jugendlichen Young Spirit rein und Michael Jackson steht so ein bisschen Pate dafür, auch für die E-Musik in der U-Musik, sagen wir es so.
Aiken und Michael Jackson mit Hold My Hand. Wunderbar, Frau Pacini, dass Sie auch einen solchen Titel hier in die Musikliste dieser Sendung SWR 2 zur Person eingebracht haben. Zeigt es doch, dass Sie, wie Sie gerade gesagt haben, ganz nah noch an den jungen Leuten auch dran sind, dass Sie ihnen zeigen, dass E-Musik und U-Musik und Popmusik und Klassik oder Romantik eben auch gar nicht so sehr weit voneinander entfernt sind, sondern dass es alles ineinander greift und dass es einfach um gute Musik geht zunächst mal. Und mir geht es jetzt darum zu zeigen, dass auch auf dem Klavier Sie ein großes Spektrum abdecken, denn Sie haben nicht nur Klavier gelernt in Ihrer Jugend, Sie haben auch Cello gelernt, wie Sie mir erzählt haben. Und dieses Cello-Spielen hat Sie anscheinend ja auch für das Klavier inspiriert, befruchtet, Ihnen Klangvorstellungen gegeben. Mhm. Wie kann man das erklären? Die haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun, diese beiden Instrumente.
Eigentlich leider nicht, weil am Klavier ist es so ernüchternd, dass ein Hammer gegen eine Saite schlägt und dann der Ton dadurch entsteht. Bei einem Streichinstrument kann ich den Ton bis zum Ende begleiten und kann ihn auch noch verändern. Das ist am Klavier nicht der Fall. Insofern merken wir schon, man braucht noch mehr Vorstellungskraft eigentlich für den Klang am Klavier. Dafür braucht man mehr Vorstellungskraft für den Ton zu treffen am Streichinstrument. Das ist auch wahr. Aber mich hat es sehr gelehrt, die linke Hand einzubringen. In der Klaviermusik ist die linke Hand eigentlich der Hauptausgangspunkt. Wie in einem guten Streichquartett geht es vom Bass aus. Und so ist auch die Begleitfigur nicht eine Begleitfigur, sondern sie unterstützt auch die rechte Hand. Klar ist die rechte Hand oft der Gesangspunkt, ja, und wir kennen die rechte Hand aus den wunderschönen Melodien des Klavierrepertoires, aber die linke Hand hat oft eine kommentative Fähigkeit oder auch Aufgabe, letztlich aber auch vielleicht eine widersprechende Rolle und generell auch eine amplikative Haltung, ja, also gerade auch in Sachen Oktaven, Verdopplung, gerade im Bass, dass wir auch das Pedal damit mit einbringen oder auch das Legato von unten aufbauen. Auch der Klang, auch der schönste strahlende Oberklang, die Oberstimme muss aus einem tief herausgeholten Bass entstehen, ne? Weil ich kann mich nur nach oben bringen, wenn ich mich von unten aufgebaut habe. Das ist wie in jeder guten Karriere so. Der Stamm ist dick, wie Herr Kämmerling immer sagte, bei einer Eiche ein dicker Stamm und erst dann kommt eben die Baumkrone, nicht wie bei einer Pappel, die schnell wächst nach oben und sich wirklich mit dem Wind biegt. Insofern, die linke Hand ist einfach der Ausgangspunkt und erstens mal habe ich sogar eine größere linke Hand als die rechte Hand. Tatsächlich auch, also wirklich auch physiologische Spuren hat das Cello hinterlassen, aber ich habe natürlich meine linke Hand auch extrem ausgebildet. Dadurch und sehr agil, also ich bin rechts wie links, was am Klavier von größtem Vorteil ist, aber nicht nur das, sondern auch das Singen am Instrument, die Klangvorstellung und letztendlich dieses Streichen. Und dieses Streichen habe ich mir beibehalten, denn ich im Kopf spiele keine Taste, die sich umwandelt als Hammer, der an eine Saite schlägt, sondern ich streiche diesen Klang wirklich hinein. Also man muss sich das auch körperlich vorstellen, vom Rücken über den Bauch entsteht dieser Klang und wirklich immer von unten nach oben, also nie dieses Geklopfte von oben, also auch die Anschlagstechnik ist nicht dieses Spitze, denn das hat eine Begrenzung, allein optisch gesehen, ich schlage von oben nach unten, sondern ich hole es heraus. Es entsteht eine Knospe von Klang, die wie eine Blüte aufgeht im Saal. Und dazu kommt sehr, sehr viel Vorstellungskraft. Und es ist reine Vorstellungskraft, denn auch wenn man glaubt, oh, dieser Klang, der hat sich noch verändert. Zum Beispiel, was mal manche Komponisten schreiben, gerne macht das zum Beispiel Tschaikowski mal oder es macht sogar auch schon Mozart, dass sie ein kleines Crescendo über einen Ton schreiben. Jetzt überlegst du dir ja, prima, es ist schön, dass du das so anschaulich mir darlegst. Wie mache ich das? Also reine Vorstellungskraft und man kann es schaffen. Und das ist eben tatsächlich viel, viel Fantasie und Kreativität und die muss so stark ausgeprägt sein, dass sie sogar im Konzertsaal ankommt. Denn wir wissen, was wir selber fühlen, muss so stark sein, dass es auch ankommt. Es reicht nicht nur, dass ich das fühle und für mich merke, weil ich es weiß, sondern auch jemand, der davon nichts weiß, muss es erleben können. Und so hat mich das Cello einfach gelehrt, dieses sehr plakative Singen. Ja, also beim Cello ist es ja sehr, es hat etwas sehr ausgekostetes. Es ist wirklich die Diva der Streichinstrumente. Aber es ist nie zu viel, sondern es ist genau richtig und es erlaubt uns auch irgendwie mal so ein bisschen die Kanäle für richtig große Gefühle zu öffnen. Und wann kommt in einem, sagen wir auch in einem Krimi oder in einem Film, in einem Hollywood-Klassiker, wann kommt das Cello? Entweder, wenn es richtig traurig wird oder wenn wir das Gefühl haben, jetzt wird es richtig gefühlvoll. Und insofern, ja, das Cello, deswegen habe ich hier auch die Rokoko-Variationen ausgewählt, denn in der Aufnahme mit Mstislav Rostropowitsch, der nicht nur als Musiker mich sehr inspiriert hat, sondern auch mit einem Satz, den mir übrigens Martha Argerich über ihn erzählt hat. Nämlich hat er zum Thema, wurde er gefragt, unterrichten. Er hat ja kaum unterrichtet, wurde gefragt, ja, wie ist es? Ja, ich merke, je mehr ich unterrichte, desto mehr verliere ich den Kontakt zu meinem besten Schüler. Dann fragt die natürlich Martha, ja, wer ist denn dein bester Schüler? Ja, das bin ich. Insofern, das ist wirklich auch etwas, was mich unterstützt hat in der Findung zu sagen, ich löse mich von den universitären Umfeldern, sage ich bewusst, weil das finden wir in verschiedenen Situationen des Lebens wieder. Etwas, was schon vorgefertigt und schon einfach ausgelebt uns präsentiert wird und damit ist kein Platz mehr für Entfaltung und Entwicklung. Und insofern meinem besten Schüler, in dem Fall hören wir jetzt wahrscheinlich dann Herrn Rostropowitsch, der sich selbst hier nochmal unterrichtet in den Rokoko-Variationen.
Herbert von Karajan leitet die Berliner Philharmoniker in dieser Aufnahme. Mstislav Rostropovic war der Solist in diesem Ausschnitt aus den Rokoko-Variationen A-Dur Opus 33 von Peter Tschaikowski. Wir hörten gerade das Thema und die Variationen 1 bis 3 in dieser Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan. Frau Pacini, Sie auch als Cellistin. Wie Sie sagten, man lernt von so einem Streichinstrument wahnsinnig viel, was man auf das Klavier, was man auf die Vorstellungskraft, man hat es ja vorhin von Ihnen auch sehr eindringlich gehört, was man auf die Vorstellungskraft übertragen kann. Das A und das O, die Vorstellungskraft, man glaubt gar nicht, was für physische und physikalische, akustische Auswirkungen dieses Vorstellungspanorama sozusagen hat, wenn man das am Klavier entwickelt. Und Vorstellungen bzw. Ideen, Worte in Musik einpacken, die aber gar nicht da sind. Es gibt ja auch Lieder ohne Worte für Klavier. Aber in dem Fall, was wir jetzt nämlich als nächstes hören, Worte, die existieren in einer Vorlage eines Dichters, Heinrich Heine, in der Dichterliebe von Robert Schumann. Das ist auch etwas, was Sie fasziniert. Ihr Vater hat ja beruflich mit Literatur zu tun.
Ganz genau. Er war Literaturprofessor an der Universität in Pisa. Und wie wir jetzt schon so schön hören konnten bei Tschaikowski, ich habe das jetzt bewusst einfach mal zuerst den Höreindruck und jetzt die Worte dazu. Man merkt, wie er auch in dieses Instrument so hineinsingt und auch sich hinein vibriert, ja, und diese Vibration, gerade auch in der Stimme, das ist etwas, was mich immer schon begeistert hat. Hier tatsächlich in der Vertonung von Heinrich Heine, der mein Lieblingsdichter ist. Ich habe auch seine Reisebilder gern mal mit auf Reisen und diese so ironischen, manchmal gar zynischen Pointen und diese sehr moderne Sichtweise, die heute auf so vieles passt und auch dieser Mut, ja, zur eigenen Meinung. Ich glaube, nicht umsonst haben Schumann und Heinrich Heine zusammengefunden. Und Schumann hat ja auch Heine als Vorlage für diese Dichter Liebe genommen, die in so vielen Weisen einfach mich an mein Leben erinnert und generell auch mir eine Vorlage ist, für wie mein Leben mal sein soll. Also Musik in Worte zu fassen, ja, Worte, die dafür stehen, dass man eine Umrandung findet für Gefühle, weil das ist ja bei der Musik so, wir leben es einfach aus, aber mal sich hinzusetzen und die Disziplin an den Tag zu legen, wirklich eine Grenze zu finden für ein Gefühl, für einen Gefühlsausdruck, das ist gar nicht einfach. Mhm. Und ich mache das sehr gerne, wieder das Thema Herausforderung, auch wirklich Programmhefte selbst mitzugestalten oder auch wirklich meine Gedanken zu Werken aufzuschreiben, veröffentlicht ja teilweise auch auf meiner Homepage, um mich selber auch immer wieder daran zu erinnern, dass wenn ich auch ein Wort zu einer musikalischen Idee habe, dass ich das nochmal plastischer gestalte und auch für mich in meinem Kopf einfach auch als feste Emotion verankere. Denn in einem Konzertsaal muss ich ja auf etwas zurückgreifen im Moment. Zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit, an einem x-beliebigen Tag irgendwo auf der Welt. Und da muss ich aber sofort den Schalter umlegen können. Und das ist natürlich mit Worten etwas, was mich da sehr unterstützt. Und die richtige Verwobenheit zwischen Worte und Musik, das kann man nirgends besser hören, finde ich, als in der Dichterliebe.
Ja, Musik und Sprache, Emotion und Struktur. Kaum einer hat das besser zusammengebracht als Heinrich Heine und Robert Schumann, als in der Dichterliebe. Und wir hören auch zwei kongeniale Interpreten. Fritz Wunderlich, der Tenor, zusammen mit Hubert Giesen am Klavier in diesem Ausschnitt aus einem Salzburger Liederabend von 1965, dem legendären Salzburger Liederabend. Und sie haben sich ausgewählt die Lieder im wunderschönen Monat Mai, aus meinen Tränen sprießen, die Rose, die Lilie, die Taube und die Sonne. Wenn ich in deine Augen sehe, ich will meine Seele tauchen und ein Jüngling liebt ein Mädchen. Jetzt mit Fritz Wunderlich.
Im wunderschönen Monat Mai, bald alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai.
Fritz Wunderlich, Tenor, und Hubert Giesen am Klavier in diesem Ausschnitt aus der Dichterliebe von Robert Schumann nach der Vorlage von Heinrich Heine. Frau Pacini, Sie haben es eindrücklich geschildert, wie Sie Worte als Umrandung für Gefühle, für vielleicht diffuse Gefühle, die Sie sonst über die Musik ausdrücken können, wirklich auch selber hinschreiben. Ich finde das ein sehr schönes Bild, wenn man sich überlegt, wie ein Dichter arbeitet. Das ist ja nichts anderes. Und wie Sie quasi dann auch als Poetin am Klavier das Ganze dann wieder schaffen. Wenn wir jetzt von Heine und Schumann zur nächsten Musik blicken, muss ich Sie zuerst aber mal fragen, bevor wir jetzt zu einem großen, großen Werk der Solo-Klavierliteratur kommen. Haben Sie schon mal mit Sängern direkt gearbeitet als Pianistin?
Meine erste Erfahrung war tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser. Und zwar bin ich damals eingesprungen beim Kammermusikfest in Lockenhaus. Da war ich gerade mal 17 und habe einen Sänger begleitet, Markus Wolpert. Und das war eine Premiere. Natürlich, ich kenne Aufnahmen, aber so eine Liedbegleitung. Also erstmal tritt man da völlig in den Hintergrund, was jetzt nicht das Hauptproblem ist, aber einfach, dass man im Klavier immer wieder mal ein bisschen kommentiert, aber letztlich nur ein Bett bietet, aus dem diese Worte entfliegen. Mit 17, ja, Hochburg auch der Romantik innerlich, man ist total in einem Entwicklungsprozess, und es war für mich ein ganz wichtiger Augenblick, weil ich das auch schon in so früher Zeit für mich entdecken konnte. Und das hat mich noch einmal mehr mit der Wortfindung für Musik verbunden. Im Moment hat man das Gefühl gehabt, es entsteht diese Dichtung, aber auch die Musik ist einfach wieder zu geschaffen. Also die Musik entsteht aus dem Wort heraus. Mhm. Das ist etwas, was mich sehr begleitet, auch in meiner Interpretationssuche. Auch bei einem Werk, was man damit vielleicht nicht verbinden mag, aber eben Franz Liszt's H-Moll-Sonate, dem liegt ja in gewisser Weise auch der Faust zugrunde. Mhm. Es ist auch etwas sehr Autobiografisches von Liszt. Also ich habe oft das Gefühl, gerade am Ende dieser Sonate ist ein Ausschnitt, das könnte man wirklich vergleichen mit Der Dichter spricht. Das ist ja ein Ausschnitt aus den Kinderszenen von Robert Schumann wieder. Und diese Sonate von Liszt ist ja auch Robert Schumann gewidmet. Erstmal zitiert er das Klavierkonzert von Schumann in dieser Sonate, aber nicht nur. Auch zum Schluss hat man das Gefühl, der Erzähler kommt wieder ins Bild und berichtet nochmal, jetzt haben wir das hier alles gesehen, aber ich sage nochmal, und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Das ist so ein bisschen wirklich so ein Abschluss. Das ist eines der schwierigsten Werke der gesamten Klavierliteratur in technischer Hinsicht, aber auch, es sind 28 Minuten Musik am Stück, gespickt mit allen möglichen Schwierigkeiten, die nie zum Selbstzweck dastehen, wie alle Musik von Liszt. Auch wenn er ein anderes Image genießt, ist er kein Showmaster, sondern er ist jemand, der es schafft, in der transzendenten Weise, wie er die Klaviertastatur fordert, noch tiefere und weitere und größere Gefühle auszudrücken. Und er war auch einer der Ersten, der wirklich die Musik von Mozart und Beethoven spielen konnte. Das, was dort einfach reine Vorstellungskraft war, konnte er in Tat umsetzen und hat für uns auch nochmal eine Klavierschule entwickelt, die es mehreren Menschen möglich macht, das irgendwann zu erreichen. Und in dieser H-Moll-Sonate, das ist erstens mal eine Autobiografie von Liszt, aber in gewisser Weise irgendwo auch mittlerweile von mir. Denn es ist ja das Stück, was ich Martha Argerich vorgespielt habe. Eine mittlerweile große Mentorin, Förderin, beste Freundin, WhatsApp-Kollegin und Smiley-Austausch. Sie ist 77 und ist so modern in der Technik dabei. Also wir sind, wenn wir zusammen uns treffen, ein Herz und eine Seele, machen jetzt auch gemeinsam eine TV-Produktion. Also es ist wirklich einfach etwas, ein Wunsch, der wahr geworden ist. Da wirklich etwas, womit ich eigentlich ehrlich nicht gerechnet habe, was ich mir zwar gewünscht und was ich nachhaltig auch verfolgt habe, diesen Wunsch mal in Wirklichkeit umzusetzen. Aber das war der schicksalhafte 26. Juli 2010.
Sie zu treffen, ne?
Sie das zu war treffen. Ihr Wunsch. Genau, das war der Wunsch, nicht nur sie zu treffen, sondern auch ihr vorzuspielen. So waren wir im Urlaub, also in Bella Italia unterwegs. Und ich habe gelesen, diesem kleinen, kleinen Ort mitten in den Bergen mit auch Strandpromenade, also so richtig idyllisch, dort findet erstmalig ein Festival statt mit klassischer Musik. Und wer spielt das Eröffnungskonzert? Niemand weniger als Martha Argerich. Also war für mich klar, so, jetzt ist der Moment gekommen, das ist kein Zufall, das ist Schicksal. Und habe meinen armen Vater dazu ermüßigt, einen Weg zu finden, ihr vorzuspielen. Der wusste überhaupt nicht, wo er sich jetzt hinbewegen soll. soll. Er hat einfach mal seine ersten Kontakte ausprobiert, die er so hatte. Und die haben dann auch immer schön Schritt für Schritt irgendwann zum Intendant geführt, dieses Festivals. Und er meinte dann nur, ja, schön, sie zu treffen. Als ob das total normal ist, dass man sich da ja so trifft. Und waren gleich per Du und wartet doch einfach in der Hotellobby auf Martha. Vielleicht kommt sie ja heute noch, aber das kann ich nicht garantieren. Keiner kam. Und so nach 2 Stunden habe ich mir dann erlaubt, an ihrem für sie extra angelieferten Flügel ein bisschen zu üben, weil ich dachte mir, wenn sie kommt, dann muss ich ihr natürlich auch vorspielen. Und ich hatte im Rucksack die H-Moll-Sonate von Liszt. Und habe aber überlegt, wenn ich vielleicht ein bisschen spiele, dann hört sie das und kommt runter. Dem war auch so. Sie kam runter, aber sie war übelster Laune. Und ja, sie muss jetzt üben für die Salzburger Festspiele und sie ist nicht vorbereitet. Aber ich habe mich nicht abwimmeln lassen. Ich habe ihr dann von meiner Ausbildung bis dahin berichtet, offenbar ein paar richtige Namen genannt und dann durfte ich ihr tatsächlich endlich vorspielen. Muss noch sagen, ein kurzer kritischer Moment war, als sie mich fragte, was ich ihr vorspielen will, weil das ist ihre große Steckenpferd, ist die H-Moll-Sonate von Liszt. Und als ich das dann ausgesprochen hatte, ich glaube, da dachte sie sich, der hat voll ein an der Waffel. Also das kann ja nicht sein. Aber vielleicht hat sie das irgendwie auch herausgefordert, gereizt, ja. Ne? Irgendwo auch neugierig gemacht. Ja. Und so hat sie dieses Stück von Anfang bis Ende angehört. Man muss sich vorstellen, dieser Flügel war voll mit Decken wegen des Klanges, Noten. Im Stück ist sie aufgestanden, hat das alles freigeräumt, den Flügel aufgemacht, deutete mir Spiel weiter. Und je weiter ich kam, desto mehr spürte ich, da ist jetzt wirklich ein echter, dicker Draht zwischen uns beiden. Und sie kam auf mich zu und hat mich dann umarmt, ganz stürmisch, und mir einen Kuss auf die Wange gegeben und sagte, du bist wirklich richtig gut. Sei veramente bravissima. Du bist hervorragend, weißt du das? Und ich scherzte mit meiner Mutter am Telefon, naja, am Ende gehen wir dann eine Cola im Piazza trinken. Und so war es. Sie fragte mich, hast du Lust auf eine Cola? Ich möchte jetzt einfach von dir alles erfahren, was ich nur erfahren kann. Und dann sind wir meinem Vater so davon gezischt. Der war völlig fassungslos natürlich. Und sind dann im Piazza eine Cola trinken gegangen. Und das war der Beginn einer sehr innigen, sehr lang anhaltenden Freundschaft. Sie hat mir auch immer als Leitfaden mitgegeben, erstes Mal glaub an dich selbst, sei authentisch und geh deinen Weg. Vor allem lass dich einfach nicht verbiegen, denn letztendlich ist es deine Sichtweise auf die Werke, die du vermittelst. Du kannst nie objektiv sein.
Sophie Pacini mit einem Ausschnitt aus der H-Moll-Sonate von Franz Liszt. Das war ein wunderbarer Ausklang meines heutigen Studiogastes in dieser Sendung SWR 2 zur Person. Vielen Dank, Frau Pacini, für die tolle Musikauswahl und auch für das sehr, sehr anregende Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Sie können, wenn es Ihnen auch Spaß gemacht hat, das Ganze auf swr2.de nachhören. Dort können Sie es als Audio on Demand herunterladen und nochmal hören. Jetzt bleiben Sie bitte dran. Es kommen die Nachrichten in SWR 2 und danach SWR 2 Lesenswert, das Magazin. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Am Mikrofon war für Sie Sabine Fallenstein.